Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Spannende Folge heute. Du siehst mich vielleicht schon ein bisschen zittern, ja. Heute geht es den Steuerberatern ja vielleicht an den Kragen. Mal gucken, ob da was dran ist.
Ja, ich glaube, so schlimm wird es nicht, aber.
Wir werden sehen, ja. Aber wir müssen vielleicht noch mal kurz über diesen Influencer-Skandal reden, ja. Da haben wir auch extra eine Folge drüber gemacht und hier, du warst in verschiedensten Medien alle haben sich große Sorgen gemacht um die Steuerehrlichkeit der Influencer und jetzt kam irgendwie raus, war nicht so schlimm wie gedacht.
Ja, das habe ich ja sogar im Fernsehen gesagt, dass mich diese Höhe schon verwundert, ja. Scheinbar sind es jetzt doch keine 300 Millionen Euro hinterzogene Steuern, sondern Umsatz, der da von dieser Branche gemacht wurde und was dann am Ende hängen bleibt, von diesen, glaube ich, 200 Verfahren, sei mal dahingestellt. Also das ist schon ein bisschen peinlich, das da so aufgeblasen zu haben. Es hat so ein bisschen Bild-Zeitungsniveau bei den Finanzbehörden.
Ist die Frage, wer ist jetzt eigentlich schuld? Ja, ich glaube hier Manager-Magazin habe ich zumindest nur so die Headline gelesen, die Finanzbehörden blamieren sich. Aber die Frage ist, ob vielleicht auch die Presse da ja wirklich auch ganz interessiert war, dann das so ein bisschen zu missinterpretieren, könnte man ja auch so sehen. Ja.
Ich habe auf jeden Fall noch nie so viele Presseanfragen an einem Tag bekommen. Das hat auf jeden Fall Wellen geschlagen, dieses Thema. Aber scheinbar sind die Influencer jetzt doch nicht so steuerunehrlich, wie man bislang gedacht hat.
Das ist doch gut, die Welt ist noch in Ordnung, zumindest was das angeht. Aber das war natürlich auch direkt im Sommerloch, ja, dieses Thema. Da waren, glaube ich, alle irgendwie dankbar, dass man noch über irgendwas schreiben konnte. Und die Sommerpause geht ja langsam dem Ende zu, ja. Und hier für uns als Steuerpodcast ist ja vielleicht auch ein Thema relevant. Natürlich Steuererklärung machen und wer darf das eigentlich, wen darf man da beauftragen? Da gibt es eine ganz spannende Änderung, die geplant ist. Gibt es einen Referentenentwurf zum Steuerberatungsgesetz. Alle, die jetzt denken, boah, klingt ja langweilig, ich schalte mal aus, finde ich, sollte man nicht machen, weil da vielleicht wirklich auch ein paar interessante Sachen dabei sind. Da möchte ich mal mit dir drüber reden, Fabian. Deswegen sage ich ja, ich zittere, weil viele sagen, ja, Steuerberater sind in Deutschland so teuer und überhaupt, wieso ist das so restriktiv bei uns, dass nur Steuerberater Steuerberatung machen dürfen und die sind ja da super geschützt und so. Können wir heute mal drüber sprechen, ob das alles so sinnhaft ist, oder? Oder vielleicht auch nicht?
Ja, vielleicht machen wir erstmal die Basics. Wer darf bisher steuerlich beraten? Klar, Steuerberater, Steuerberaterinnen, früher noch Steuerbevollmächtigte, gibt es glaube ich auch mittlerweile immer noch ein paar, dann Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüferin, Vereinigte Buchprüfer, Buchprüferin und Lohnsteuerhilfevereine eingeschränkt, ja, im Rahmen von Grenzen, ich glaube, wir sind bei 18.000 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Und da gibt es dann keine Beratungsmöglichkeit bei einem Gewerbe oder bei einer Selbstständigkeit. Das geht dann nicht. Da braucht man dann, wenn man jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, wenn man jetzt eine GmbH hat beispielsweise und man will sich steuerlich beraten lassen, braucht man dann immer noch jemand außerhalb von einem Lohnsteuerhilfeverein, meistens eben den Steuerberater und andere Personen, was weiß ich jetzt, Versicherungsvertreter, Banker etc., die dürfen keine geschäftsmäßige Hilfe in Steuersachen anbieten. Macht vermutlich auch Sinn, ja, weil klar, man hat natürlich auch einen Qualitätsanspruch und die sich jahrelang mit dem Steuerrecht beschäftigen, die haben natürlich mehr Ahnung wie jemand, der vielleicht noch nebenbei einmal im Jahr die Einkommensteuer macht und ist aus meiner Sicht auch richtig so, gibt da einen Schutz, natürlich auch der Mandanten, der Menschen vor finanziellen, steuerlichen Schäden, Nachteilen. Nichtsdestotrotz Muss man natürlich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich jetzt mal auf einer Veranstaltung bin, irgendwie spreche, dann ist auch oft die Frage, ja, wo finde ich denn einen Steuerberater, eine Steuerberaterin, gerade wenn ich so ein Kleingewerbe habe, ja, vielleicht irgendwie in so ein Nebengewerbe mit Kleinunternehmerregelung, da kann ich eben nicht mehr zum Lohnsteuerhilfeverein, und für viele Steuerberater und Steuerberaterinnen sind dann, sagen wir mal so, kleinere Gewerbe, so semi-interessant, und dann haben die Leute schon Probleme, da einen Steuerberater, eine Steuerberaterin zu finden und auch andere Personen. Ja, es gibt meines Wissens so um die 90.000 Steuerberater, Steuerberaterinnen. Nichtsdestotrotz haben trotzdem viele Leute noch Schwierigkeiten, da eine steuerliche Beratung zu finden. Von dem her ist vermutlich das, was wir jetzt so besprechen werden, vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man eben schafft, natürlich die Qualität da nicht sinken zu lassen.
Ja, das ist interessant, ne? Weil die Wirklichkeit ist ja schon so, also das ist ja dieser große Trend mit diesen Steuerseminaren und Steuercoachings und so, dass ja eigentlich doch viele da vielleicht in diesem Bereich auch schon vorgestoßen sind und eigentlich ist das ja sogar Bußgeld bewährt, wenn man da jetzt einfach Steuerberatung macht, obwohl man den Titel gar nicht hat. Aber so richtig wüsste ich jetzt nicht, dass da mal was passiert ist. Ja, ich glaube, das ist jetzt eher mit diesem, gibt es auch diese Rechtsprechung vom BGH, dass man diesen Fernunterricht nur mit einer Zulassung machen darf. Und da sind, glaube ich, jetzt so ein paar Coachings auch aufgeflogen oder müssen jetzt sich eben gegebenenfalls damit konfrontieren lassen, dass sie ihre Gebühren zurückzahlen müssen, weil sie diese Erlaubnis nach dem Fernunterrichtsgesetz gar nicht hatten. Aber irgendwie hat sich das ja jetzt auch durch Social Media so ein bisschen weiterentwickelt, ne? Dass zumindest was so die Beratung angeht, nimmt man das immer so wahr, dass viele halt sagen, ja, die Steuerberater, die werden ja nur vom Finanzamt ausgebildet, die können ja diese ganzen Tricks gar nicht, weil das Finanzamt sagt denen das ja alles nicht und so. Da würde ich natürlich eine ganz andere Meinung vertreten, das stimmt natürlich so nicht. Und im Großen und Ganzen glaube ich schon auch, dass es so einen gewissen guten Grund gibt, dass man eben erst diese Prüfung machen muss, sich dann anerkennen lassen muss, dass es so eine Aufsichtsbehörde gibt, weil immerhin geht es ja auch darum, dass das Steueraufkommen für den Staat gesichert werden soll, weil dann ja, dass eben die Steuererklärungen dann von Personen erfolgen müssen, die sich damit eben tatsächlich auskennen und vielleicht auch was zu verlieren haben, nämlich ihren Berufstitel, wenn sie da jetzt im großen Stil irgendwie Beihilfe zu einer Steuerhinterziehung begehen, dann würde man ja jedenfalls selbst diesen Beruf nicht mehr ausüben können und seine Existenzgrundlage verlieren. Also ich glaube, so im Großen und Ganzen macht das schon Sinn, das irgendwie einzuschränken auf einen bestimmten Personenkreis, der eben sich, ich meine, kann ja jeder, ist Chancengleichheit ist ja da, kann ja jeder die Prüfung machen und sich dann selbstständig machen, aber dass man diesen Schritt halt schon machen muss, dass man einmal unter Beweis stellt, dass man es kann, ist, glaube ich, schon ganz gut, würde ich jetzt meinen. Aber nichtsdestotrotz hast du recht, ja, gerade für viele Kleinunternehmen nehme ich das auch wahr. Da kriege ich auch immer Kritik, ja. Wir machen ja hier und da auch ein bisschen Werbung, dass dann natürlich, wenn dann Anfragen kommen, hier, ich bin jetzt gerade ein Kleinunternehmer, könnt ihr das nicht für mich machen, dass wir jetzt sagen, ja, nee, also ja, aber es kostet halt mindestens so und so viel. Dann gibt es natürlich auch Kritik, weil man sich die Frage stellt, okay, das kann ich mir ja gar nicht leisten oder ist das ja Abzocke oder wie auch immer. Das ist sicherlich das die andere Seite der Medaille.
Wir hatten ja schon mal den
Thomas
Thomas
Kess war
Kess,
das,
ja,
ne?
jetzt ist mir
Den.
gerade der Name entfallen. Er hat den Richter Thomas Kess schon mal bei uns im Podcast. Der hat sich ja auch dafür stark gemacht. Da ist ja in Hannover praktisch so eine Tax Law Klinik, ja, entstanden. Also ein Verein praktisch zur Förderung der Steuerrechtswissenschaft, eben an der Leibniz-Universität in Hannover, hat sich seit Jahren oder macht sich seit Jahren dafür stark, dass man eben unentgeltlich auch über Studierende im Steuerrecht dann andere beraten darf, auch unter Anleitung dann beispielsweise von Rechtsanwälten oder Steuerberatern. Aber selbst da gilt bislang, das geht nicht. Also selbst wenn jetzt da, was weiß ich, ein Richter, ein Steuerberater mit den Studierenden des Steuerrechts da sitzt und mit denen dann gemeinsam irgendwie unter Anleitung da berät über die Studierenden, dann geht es aktuell nicht. Und da hat man auch schon mal, kann man ja nochmal nachhören, die Folge drüber gesprochen, dass es da auch gute Gründe gibt, warum das auch möglich werden sollte. Und das soll jetzt eben ja auch kommen.
Ja, das ist ja ganz gut. Also vielleicht, da sind wir bei dem ersten großen Thema, ne? Du darfst dann jetzt, darfst wahrscheinlich zukünftig kostenlos andere Leute steuerlich beraten, also beispielsweise Nachbarn. Oder das Krasse ist ja zum Beispiel auch deine Freundin, ja? Wenn man jetzt das aktuell machen würde und jetzt nicht verlobt ist, wäre das gegebenenfalls schon eine unerlaubte Steuerberatung. Momentan darf man es nur wirklich im Kreis der nahen Angehörigen, die ja dann abschließend definiert sind. Da gehört meines Erachtens momentan die Freundin nicht dazu, die Verlobte schon oder der Verlobte, ja. Das heißt, das ist eigentlich total absurd, ja, und ziemlich lebensfremd. Und ich glaube, da schafft man dann einfach ein bisschen mehr Rechtssicherheit. Und diese Tax-Law-Clinics, dass man da eben auch für die Studenten eine gute Reinführung zu dem Beruf etabliert, ist doch auch ganz gut, ne? Dass man da schon die ersten Erfahrungen während des Studiums sammeln kann, finde ich auch cool. Bei den Lohnsteuerhilfevereinen, da wird es ja dann so sein, dass die eben auch nicht nur, wie du es gerade gesagt hast, wenn die jetzt beispielsweise, wenn du Nebeneinkünfte hast als Vermieter zum Beispiel, ja, und dann mehr als 18.000 Euro machst, dann ist es eben so, dass das nicht mehr geht. Dann hätten sie das Mandat eigentlich ablehnen müssen. Und das ist natürlich völliger Quatsch, ja. Und da darf man, weil das Wissen brauchst du ja genauso, ob du jetzt viel oder wenig Einkünfte hast. Und dann haben wir auch die Inflation, sodass 18.000 Euro natürlich jetzt viel weniger sind, als es vielleicht noch vor 10 Jahren waren. Und da will man halt sagen, okay, wir lassen diese Grenze wegfallen. Die Lohnsteuerhilfevereine dürfen dann auch größere Vermieter beispielsweise oder Kapitalanleger machen und müssen da nicht die Mandanten an die Steuerberater verweisen. Ich habe hier in der Begründung steht, dass die Bürger damit rund 10 Millionen Euro pro Jahr sparen können. Ich weiß nicht, ich vermute, dass das damit zusammenhängt, dass man vielleicht dann günstigere Kosten hat beim Lohnsteuerhilfeverein, als wenn man jetzt zum Steuerberater geht.
Ja, oder vielleicht, dass denn die Leute überhaupt die Steuererklärung machen, beziehungsweise bei Nebeneinkünften, wenn es in der Höhe ist, müssen sie es sowieso machen. Was ich da so ein bisschen... Ja, interessant. Ich kann es natürlich verstehen. Klar, Gewerbe, selbstständige Arbeit ist natürlich nochmal komplexer. Aber ich denke mir immer, also in der Praxis, ja, gerade, wir haben es ja schon angesprochen, irgendwie Unternehmer mit der Kleinunternehmerregelung, ja, aktuell bis 25.000 Euro dann Umsatz in der Umsatzsteuer. Da frage ich mich natürlich, was ist besser, wenn die dann keinen Steuerberater finden und das alleine irgendwie zusammenschustern oder ob halt dann doch, jemand bei einem Lohnsteuerhilfeverein da mal drüber guckt und das macht. Aber das soll weiterhin nicht möglich sein. Also wenn man keinen Steuerberater dann findet, dann ist der Ausweg jetzt nicht zu einem Lohnsteuerhilfeverein zu gehen, sondern das dann alleine zu machen, auch bei der Kleinunternehmerregelung, weil es eben gewerbliche Einkünfte sind. Ja, also man sieht es schon, so richtig aufgeweicht wäre das Ganze jetzt nicht. Und da ist ja die Frage, macht Sinn, aber das soll jetzt nicht kommen. Also weiterhin keinerlei Beratung, auch bei der Kleinunternehmerregelung.
Ist ja auch krass bei den Buchhaltern. Ja, es gibt ja viele selbstständige Buchhalter, die eben sagen, okay, ich bin jetzt nicht bei einem Unternehmen fest als Buchhalter angestellt, sondern habe eben 5, 6, 7, 8, 9, 10 Unternehmen, für die ich das mache. Und du darfst ja eigentlich nicht damit werben, dass du die, dass du jetzt auch komplett die Buchhaltung erstellst, inklusive Abgabe der Umsatzsteuer jeden Monat, ne, die Umsatzsteuervoranmeldung, sondern du darfst ja eigentlich nur eben die laufenden Geschäftsvorfälle kontieren und das Abgeben der Umsatzsteuervoranmeldung muss dann jemand anders machen, entweder der Unternehmer selbst oder ein Steuerberater. Aber ich sag mal so, also das ist jetzt so mein Gefühl, dass das im Endeffekt trotzdem passiert, ne? Und da einfach die Buchhalter natürlich, die da vielleicht als Freelancer für viele Unternehmen tätig sind, natürlich auch die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und dann eben nur nicht offiziell damit werben dürfen. Irgendwie auch eine komische Situation eigentlich, ja, dass es wahrscheinlich letztendlich alle dankbar sind, dass das so passiert und eigentlich ist es verboten, aber da konnte man sich jetzt offensichtlich noch nicht durchringen, das auch anderen zuzugestehen. Vielleicht macht es ja irgendwann die KI. Mal gucken.
Das ist ja das ist echt eine interessante Frage, weil wenn ich jetzt schon so mal die Chatbots anschaue, also jetzt nicht die öffentlich zugänglichen, so wie ChatGPT etc., sondern auch diese Fachdatenbanken, die wirklich in sich geschlossen sind und die ja echt gute Ergebnisse liefern, Da ist ja auch die Frage, da kann ich ja wirklich den individuellen Einzelfall auch reingeben, ja, das detailliert beschreiben, wie ich es halt, sagen wir, vor Ort vielleicht bei einem Steuerberater machen würde. Und da kommt dann innerhalb von irgendwie 10 Sekunden da die Antwort raus. Ja, also da, das ist noch gar nicht irgendwie, glaube ich, in diesem Gesetz da geklärt. Klar ist ein Disclaimer irgendwie da, hier nochmal prüfen, keine Steuerberatung, aber jo, also da frage ich mich, wenn das keine Steuerberatung ist, irgendwie wenn individuelle Sachverhalte detailliert mit Gesetzesangaben etc. pp. Da gemacht werden, jo.
Ich meine, was können wir mal sagen, was ich kannst, bin ich auch mal gespannt, was deine Meinung dazu ist, Fabian, aber du kannst ja jetzt schon auch mit KI relativ viel, also ich bin ja so ein, wir sind ja Dativ-Nutzer, ne? Und da jetzt haben wir auch relativ viele Lizenzen da bei Dativ, also hier für das Dativ-Unternehmen online irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwann sagte mir die Dativ mal, wir sind da unter den Top-Kanzleien, die meisten Lizenzen letztendlich nutzen, ja, weil wir eben sagen, okay, jeder Mandant muss natürlich mit uns irgendwie digital zusammenarbeiten, da ist dieses Tool halt wirklich gut, ja, da kannst du ja dann einfach deine Belege digital zur Verfügung stellen und da gibt es ja auch dieses ASR heißt das, mit dem eben dann schon relativ automatisch diese Belege ausgelesen werden und eben relativ gut erkannt wird, wenn ich da richtig informiert bin, schaut eben Dativ da auf die gesamte Datenbank, die eben in diesem Buchhaltungstool zur Verfügung steht und versteht eben, aha, okay, das ist hier, oben links ist ein Telekom-Symbol, da steht irgendwas von Internet, wahrscheinlich ist das eine Telefonrechnung, ja, oder eine Telekommunikationsrechnung und schlägt das natürlich entsprechend auch schon vor, das Konto, sodass das echt schon richtig gut funktioniert, aber das Ding ist ja, dass eigentlich diese Buchhaltung oder diese Leistung der Buchhaltung ja eigentlich viel mehr ist. Es geht ja dann darum, das Gesamtwerk schlüssig zu machen. Ne? Also es ist natürlich schon viel wert, dass du automatisch sehr sicher gesagt bekommst, dieser Beleg hier, das ist wahrscheinlich eine Telefonrechnung und da ist wahrscheinlich Umsatzsteuer drauf oder nicht. Aber am Ende geht es ja darum, wirklich zu sagen, okay, geht das Werk an sich denn auf? Also gibt es Verrechnungskonten, die vielleicht so ausgeglichen sind oder eben auch nicht. Und wenn sie nicht ausgeglichen sind, woran könnte das liegen? Ist hier vielleicht irgendwo eine Zahlungsseite nicht richtig eingestellt, sodass es kein automatisches Ausgleichen zwischen Rechnung und Zahlung gibt, ne? Und das ist ja so ein bisschen das, worauf dann es auch zukünftig ankommen wird. Gar nicht mehr, dass da jemand sitzt und mit einem Stempel einen Beleg nach dem anderen abstempelt und das dann erfasst, sondern eher, dass man das ganze Werk richtig und vollumfänglich zutreffend eigentlich einstellt, ne? Die ganzen Systeme, dass die gut ineinander greifen, damit alles gut funktioniert. Und das kann, glaube ich, noch keine KI. Also die kann halt hier ein gutes Werkzeug sein, aber du brauchst halt immer jemanden, der das dann am Ende noch bedient. Und da ist, glaube ich, jetzt auch wieder der Punkt, warum man sagt, naja, für Kleinunternehmer ist es halt herausfordernd, das zu bezahlen, weil man halt sagt, okay, da muss ich jemanden einsetzen, der eben wirklich richtig schlau ist, ja, und das vielleicht schon viele Jahre macht, eine richtig gute Ausbildung hat, den kann ich halt kein Mindestlohn zahlen und dementsprechend muss der eben, keine Ahnung, so und so viel Euro pro Stunde erwirtschaften, damit das irgendwie Sinn ergibt. Und das passt dann halt nicht, wenn du sagst, ich bin Kleinunternehmer und mach das mal für 50 Euro im Monat für mich, ja. Da, das passt dann halt nicht zueinander, ne? Und ich glaube, da sehe ich aktuell noch nicht so das Licht am Horizont, wo man sagt, da hilft jetzt genau diese KI für diesen Fall, ne? Das wäre mir zumindest jetzt nicht bekannt, wie das funktionieren soll. Ich glaube, da gibt es ja viele Banken und so, die das gleich so mit an Bord haben wollen oder das versprechen, aber so richtig, wenn du da jetzt gar keinen Plan davon hast, wie du das benutzt und verwendest, dann geht es halt auch nicht, ne?
Ja. Die Frage ist halt, auch wenn jemand jetzt da zum Steuerberater kommt, wenn er halt, sag ich mal, aus seiner Sicht die Dinge erzählt, dann erzählt vielleicht der Steuerberater auf Basis der Information, die ihm der Steuerpflichtige gibt, dann auch was, was vielleicht schon in der Fragestellung oder in der Sachverhaltsdarlegung falsch ist. Und so ist es vielleicht auch mit der KI. Ich meine, wenn ich schlecht prompte, dann kommt vielleicht auf der anderen Seite auch Quatsch raus. Nichtsdestotrotz ist ja immer die Frage, was ist schlimmer? Also, dass es diese KI gibt oder dass es sie eben nicht gibt, weil sonst google ich mir vielleicht was zusammen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass dann jemand, der vielleicht keinen Steuerberater findet, weil viele halt einfach keine Leute mehr vielleicht in der Region aufnehmen. Da ist er vielleicht trotzdem mit so einem KI-Bot besser dran, wie wenn er irgendwie die Frage googelt und dann selber die Antwort irgendwie zusammensucht und denkt, das ist jetzt für ihn richtig. Die Frage ist ja, was ist schlimmer, ja, dass es die Sachen gibt oder dass es die Sachen nicht gibt. Und dann ist ja die nächste Frage, die sich daran anschließt, ja, kann man es überhaupt aufhalten? Also selbst wenn jetzt irgendwie man das total schlimm findet, wie realistisch ist denn das, dass es dann aufgehalten wird? Weil, keine Ahnung, klar kann ich jetzt das irgendwie sperren, glaube jetzt nicht, dass es kommen wird, aber jetzt nehmen wir an, der deutsche Staat sperrt jetzt die KI-Anwendung für Steuerfragen, ja, weiß ja nie, was in Deutschland so bürokratisch noch kommt, aber dann ist ja die Frage, wie realistisch ist es, dass man es durchsetzen kann? Ja, reicht dann nicht irgendwie ein VPN, dass ich es dann doch wieder benutzen darf? Und da ist ja eben die Frage, was ist schlimmer, wenn es das nicht gibt oder wenn es vielleicht diejenigen nutzen können, die vielleicht keine Hilfeleistung bekommen über einen Steuerberater, eine Steuerberaterin. Und da, wenn man jetzt aber von der KI weggeht, vielleicht wäre es dann gar nicht schlecht, wenn zumindest kleine Fälle, vielleicht auch so ein Lohnsteuerhilfeverein, ich weiß jetzt nicht, wie du siehst, aber wenn jetzt, keine Ahnung, sehen wir an, der Gesetzesentwurf geht so durch und wird vielleicht noch ein bisschen abgeschwächt im Bereich der Kleinunternehmer, dass Lohnsteuerhilfevereine das auch innerhalb der Kleinunternehmergrenze bis 25.000 Euro Umsatz, sind ja meist dann auch Nebengewerbe, machen dürfen. Würdest du jetzt sagen, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt haben die Steuerberater irgendwie keinen Job mehr? Oder wäre es nicht vielleicht gut, wenn diejenigen, die vielleicht im Handwerk unterwegs sind, vielleicht gar keine Ahnung von Steuern haben, nicht jemand an der Seite haben, beispielsweise halt ein Steuerfachwirt, der ihnen dann irgendwie die Anlage EÜR mithilft auszufüllen, ja?
Ja, ne, ich mache mir da relativ wenig Sorgen, weil ich glaube, dass wir natürlich jetzt, also wir sind ja eh schon, als wir sind ja steuerberaten.de, ne, Online-Steuerkanzlei, wir sind ja eh schon relativ nischig. Also bei uns, wir wollen ja möglichst mit Unternehmen zusammenarbeiten, die mindestens 1 Million Euro Umsatz erzielen, die eigentlich ein Geschäftsmodell haben, was irgendwie komplex ist, weil da können wir möglichst viel noch auch helfen, unterstützen, wie beispielsweise dem E-Commerce. Also ich persönlich mache mir da relativ wenig Sorgen. Ich glaube andererseits, dass es natürlich schon so ein Mehrwert ist für, oder dass sich das automatisch ergibt, dass du ja irgendwie als Unternehmen einen Ansprechpartner hast, der, mit dem du dann eben deine steuerlichen Themen diskutierst. Und das heißt ja schon, dass du dann zum Beispiel sagst, okay, ich bin jetzt der Kleinunternehmer und du machst jetzt meine ganze Buchhaltung für mich und da gehört ja dann zum Beispiel auch dazu, zu erkennen, okay, die Grenze ist jetzt gerissen oder du hast, das ist vielleicht umsatzsteuerfrei, das ist umsatzsteuerpflichtig, das zählt in die Kleinunternehmergrenze, das nicht. Wir haben schon über das Reverse-Charge-Verfahren gesprochen, ne? Dann kaufst du irgendwas ein, wo vielleicht doch Umsatzsteuer drauf ist. Und da ist es natürlich schon auch wieder so ein Thema, wo man sagt, wieso will man das eigentlich jemandem erlauben, der das gar nicht mal irgendwie in der Ausbildung gehabt hat, sich irgendwie mal damit zu beschäftigen, wann ist denn hier was umsatzsteuerpflichtig und was nicht, weil das gehört ja irgendwie auch dazu, so einen Kleinunternehmer zu beraten, ne? Da würde ich mir dann doch wieder ein bisschen Sorgen machen, weil am Ende hast du ja dann doch als Unternehmen gerne einen Ansprechpartner, den du das alles fragst, ne? Und da glaube ich schon, dass da die eine oder andere falsche Auskunft gegeben werden wird. Wenn ich jetzt mal, wenn das nicht
Ja,
großkotzig
nee, das ist
klingt.
ja alles okay. Die Frage ist halt nur, wenn es halt der praktisch die Referenz dann ist, dass das der irgendwie, was die Handwerker dann alleine entscheidet, jetzt ohne was weiß ich, indem er mal den Steuerfachwirt vom Lohnsteuerhilfeverein anruft, ob es dann halt besser ist. Das ist ja die grundsätzliche Frage.
Da hast du natürlich einen Punkt, ja. Aber da sind wir vielleicht schon bei dem Thema, das ist ja jetzt auch zukünftig erlaubt ist, ja. Also Fabian, ich stelle jetzt mal die provokante Frage: Was denkst du, der Versicherungsvertreter, kann der dann zukünftig auch die Steuererklärung machen? Oder der Banker, ja,
Also das eine,
die Hausverwaltung?
also ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber ich kenne tatsächlich Versicherungsvertreter, habe das auch oft gesehen, die dann
Ja.
mit zu ihrer Beratungstätigkeit noch die Einkommensteuererklärung machen. Also das eine ist ja,
Kämpfer.
was ist legal?
Das habe ich schon gehört, ja. Nee, nee, natürlich nicht, ja. Also das, aber das ist ja irgendwie gang und
Ja,
gäbe, ne? Oder
das
passiert schon
passiert
häufiger.
Schon. Ich meine, es ist ja dann so, also so ein genereller Freifahrtschein wird es dann trotzdem nicht geben. Also der Versicherungsvertreter darf dann beispielsweise, ich weiß nicht, sagen hier, die Riester-Beiträge kann man eben irgendwie als 2.100 € Sonderausgaben jährlich dann in der Steuererklärung ansetzen. Der wird jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, die GmbH-Konstrukte beraten dürfen, sondern nur praktisch schon, wenn diese Nebenleistung zum Berufsbild gehört. Und da will ich mal, also auch bei so einer Versicherung, das ist ja, das eine ist ja immer die Theorie. Also aktuell ist es ja so, wenn jetzt jemand irgendwie 3 Stunden bei einem Versicherungsvertreter sitzt, dann werden solche Sachen wie die steuerliche Absetzbarkeit dieser Versicherung ja gar nicht angesprochen, weil wäre ja nicht legal. So ist ja der aktuelle Stand. So. Und künftig soll es eben legal werden, dass man dann auch mal, wenn man 1 Stunde, 2 Stunden über einen Riester-Vertrag spricht, dass man innerhalb der 2 Stunden dann auch mal zusätzlich anspricht, dass es auch steuerlich absetzbar ist, was ja also momentan nicht gemacht wird und auch nicht legal wäre. Und das soll künftig dann erstmals gemacht werden. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Man könnte vermuten, dass es vielleicht alle 3, 4 Monate mal irgendwo bei einem Versicherungsvertreter jetzt schon angesprochen wird, ja, die steuerliche Absetzbarkeit, das sind natürlich nur Mutmaßungen. Also das ist aus meiner Sicht, man merkt schon, dieses bisschen sarkastische raus, aus meiner Sicht schon gang und gäbe Praxis. Also kann man keiner erzählen, dass er jetzt nicht, wenn er eine absetzbare Versicherung verkauft, das nicht irgendwie noch im Nebensatz erwähnt oder da ein bisschen auch berät. Die Frage ist immer, ja, ist es nicht eine Änderung jetzt in diesem Entwurf, ja, Paragraph 4e dieses Entwurfes im Steuerberatungsgesetz, die nicht eh schon da ist und die man halt jetzt legal macht, weil es eh schon passiert. Weiß ich, wie du das siehst.
Ja, ich glaube auch, ich meine, das Krasse ist, dass das ja dann so weit gehen kann, dass die tatsächlich auch Anträge stellen, ja. Also dann dürften, also ganz so ist es auch im Entwurf da beschrieben, so eine Bank zum Beispiel, ja, die dürfte dann einen Antrag stellen beim Finanzamt auf Erteilung einer Ansässigkeitsbescheinigung. Also geht es ja oft darum, wenn jemand, keine Ahnung, im Ausland lebt und hier noch ein Bankkonto hat, dass man eben vom Finanzamt wissen will, ja, wo bist denn du jetzt eigentlich ansässig, ne, damit ich hier die richtige Steuer abziehen kann, wenn die Kapitalertragssteuer einbehalten werden muss. Ist das jetzt die französische oder die deutsche? Und dann könnte die Bank ja hergehen und sagen, okay, ich beantrage mal bei dem zuständigen Finanzamt eine Bestätigung über die Ansässigkeit des Kunden. Oder ich beantrage hier die Erstattung der Kapitalertragssteuer. Ja, ist eigentlich schon auch krass, ne? Das heißt natürlich, die Finanzämter müssen sich natürlich dann auch mit Anträgen rumschlagen von irgendwelchen Leuten, die jetzt vielleicht auch noch nie was von der Abgabenordnung und vom Verfahrensrecht gehört haben. Gut, gibt es glaube ich auch viele Steuerberater, die sich damit schwer tun. Aber ich meine, gerade bei Banken ist das sicherlich so, dass da eine relativ hohe, ja, ich vermute mal, eine relativ hohe Qualität auch erfolgen wird. Ja, da gibt es sicherlich, sind ja oft große Institute, große Prozesse und so weiter. Aber jetzt, weiß nicht, so ein klassischer Versicherungsvertreter um die Ecke, wenn der dann da irgendeinen Antrag beim Finanzamt für seinen Versicherungskunden stellt, das kann er, glaube ich, weiß nicht, da gibt es bestimmt Finanzbeamte, die sagen, jetzt muss ich mich mit dem Scheiß auch noch rumschlagen. So war wenigstens da nochmal irgendwie einer dran, der zumindest schon mal was davon gehört hat, von dem Antrag, den er da stellt, warum er das jetzt tut und was vielleicht die Frist ist und was geht und was nicht, ne? Oder Hausverwaltung, ne? Könnte ja auch so sein, könnte ich mir vorstellen. Hier, wenn du beispielsweise so eine Denkmalimmobilie kaufst, und sowas habe ich gedacht, kaufst eine Denkmalimmobilie, hast schon einen Steuervorteil im ersten Jahr und dann geht es ja darum, den Antrag auf Lohnsteuerermäßigung zu stellen. Also, dass du im ersten Jahr schon in deiner Lohnsteuerkarte in Anführungsstrichen den Verlust drin hast. Ne? Dann wird der Bauträger da halt den Antrag stellen. Oder ich habe mir auch überlegt, kann dann das Autohaus zum Firmenwagen beraten, ne? Ob du da jetzt ein Fahrtenbuch führst oder nicht.
Ja.
Da haben wir uns ja schon ein paar Mal lustig gemacht, dass da manchmal so komische
Ja,
Falschaussagen kommen,
ja,
ne?
ja. Ja, andererseits, wenn ich jetzt zum Autohaus gehe, jetzt nehme ich mal an, ich will mir irgendwie ein Plug-in-Hybrid kaufen, dann will ich eigentlich schon wissen als Käufer, ist das jetzt noch mit der Hälfte des Bruttolistenpreis oder sprengt das die Grenzen? Ja, ich denke mal, das gibt ein Für- und wieder, aber die Frage ist ja, wie praxisrelevant ist es? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hausverwaltung, die ich kenne, sage ich mal, anschaue, bis die mal zu dem Punkt kommen, dass sie da irgendwelche eigenständigen Anträge beim Finanzamt stellen, hoffe ich, dass sie einmal die E-Mails beantworten. Also ich glaube, die Praxis ist immer relativ, ja. Ich glaube, drauf besessen, dass man das dann überhaupt macht, ja, ist da, glaube ich, also zumindest bei den Hausverwaltungen beispielsweise, die ich jetzt kenne, da nicht wirklich jemand.
Ich meine, ich bin ja auch immer ein Freund vom freien Markt, ja. Es obliegt ja dann auch immer noch dem Unternehmer oder dem Steuerpflichtigen zu sagen, okay, ich glaube halt dem Autohaus oder ich glaube halt dem Steuerberater, ne? Da muss man, glaube ich, dann auch sich nicht jeden vor sich selbst schützen, ne? Wenn man eben dann der Auskunft von der Person zu steuerrechtlichen Einordnungen Glauben schenkt, das, ne, kann ja jeder selbst dann entscheiden, ob das jetzt richtig sein kann oder nicht oder ob man eine zweite Meinung einholt.
Ich überlege auch immer so ein bisschen jetzt mit, wie ist es denn vielleicht nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, sondern wie ist es vielleicht in 10 Jahren, ja, wenn so die KI schon mal einigermaßen überall Einzug gehalten hat. Und gibt es dann vielleicht über Elster dann so ein globales Antragssystem, wo man dann vielleicht eh nicht so viel falsch machen kann und vielleicht irgendwann...
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Über Elster?
Ja.
Also Fabian.
Die Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Wer weiß.
Da gibt es bestimmt ein cooles Tool irgendwann mal. Ne? Rein theoretisch kannst du jetzt schon, finde ich, ihr nutzt zum Beispiel Perplexity ganz viel, kannst ja schon echt gute viele Fragen beantwortet bekommen, die oft auch sehr richtig sind, ja. Da, oder zum Beispiel, wenn du irgendeinen Antrag ausfüllen musst, mache ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt nicht einen steuerlichen Antrag ausfüllen muss, irgendwas bei der Bank oder so, lade ich den Antrag da hoch und spreche dann über die einzelnen Fragen, die da gestellt werden, darüber. Also das, man kann sich ja jetzt schon total gut helfen, ja. Ja, mit diesem allgemeinen Tool.
Vielleicht sollte man mal so einen gemeinsamen, so einen steuerlichen Erfassungsbogen, das ist eh schon meine Vision, ich habe es bloß nie gemacht, ja, der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, der ja wirklich von jedem Selbstständigen ausgefüllt werden muss, weil sonst gibt es keine Steuernummer. Und die Leute haben ja wirklich zum Teil gar keinen Plan, was sie da ankreuzen. Wenn du dann fragst, ja, was hast du denn angekreuzt, soll oder ist Versteuerung? Ja, ist doch egal, oder? Ja, nee. So, was hast du denn angekreuzt? Kleinunternehmerregelung, ja oder nein? Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal mit Umsatzsteuer gestellt, das machen doch alle so. Ja, hast du es angekreuzt? Ja, weiß ich nicht mehr. Also, da sollst du vielleicht mal reingucken, bevor du die nächsten 10 Rechnungen schreibst, ja. Da ist ja die Frage, gerade so bei so KI-Geschichten, ja, ist es vielleicht nicht sinnvoller, es gibt da irgendwie eigentlich, also normalerweise müsste es doch der Staat anbieten, so ein verständliches Formular. Ja, aber wenn du jetzt bei elster.de diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllst und der ist wirklich nicht trivial, vor allem wenn du jetzt noch nie was mit Steuern zu tun hast und da füllst da diese Seiten aus und da bist bei Organschaft, da bist bei Kleinunternehmerin, da bist bei Soll-Ist-Versteuerung etc. pp., eigentlich wäre es ja gut, wenn es so eine staatkünstliche Intelligenz gäbe, die da so ein bisschen hilft. Und da du hast angesprochen, da der Staat das vielleicht nicht macht, vielleicht sollte man mal eine KI steuerlichen Erfassungsbogen. Weil wenn es da schon, wenn du da schon irgendwas ankreuzt und nicht weißt, was du ankreuzt, dann hast du halt im zweiten Schritt vielleicht sogar die Rechnung falsch, musst vielleicht die zu viel ausgewiesene Umsatzsteuer noch abführen, ja, etc. pp. Also vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn ein bisschen mehr KI und Software und Standardisierung da Einzug hält. Weil es ist natürlich so, klar, kann man da alles verbieten, aber was ist dann die Kehrseite der Medaille, die Leute machen es halt selber, das dürfen sie ja. Das ist ja, also ein Steuerfachwirt darf jetzt nicht steuerlich beraten, aber keine Ahnung, jemand, der irgendwie aus dem EU-Land kommt, nicht die Sprache spricht, darf halt dann seinen steuerlichen Erfassungsbogen selbst ausfüllen. Das ist natürlich die Rechtslage. Ja, oder ist ja die Frage, was ist besser? Ja, wenn ein Steuerfachwirt, der vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bei einem Lohnsteuerhilfeverein arbeitet, nachdem er irgendwie 10 Jahre steuerliche Erfassungsbögen gemacht hat, das ausfüllt, oder ob der kroatische Subunternehmer da den steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllt. Ja. Ja, aber gut, so ist es. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das nochmal so als philosophische KI-Perspektive.
Ja, ja. Also ich auf jeden Fall, ne, dieser Ausblick nach hinten, so die nächsten 10 Jahre, klar, hast schon recht, da darf sicherlich ein bisschen Liberalisierung sein, aber am Ende, wenn es dafür bräuchtest du das ja jetzt gar nicht. Wenn es am Ende irgendwann ein Tool macht, dann ist ja auch egal. Ja. Ne? Dann brauchst du ja keinen mehr, der das Tool für dich bedient. Dann benutzt du es halt selbst und dann wird es halt für dich erledigt. Ja, wahrscheinlich wird es, oder du könntest es ja jetzt schon. Du musst ja den steuerlichen Erfassungsbogen nur irgendwo bei ChatGPT oder wo hochladen und sagen, hey, führ mich mal durch.
Ne? Ich halte jetzt ein paar Wochen so einen Vortrag über KI in der Lohnabrechnung und habe da mal so ein paar Sachen getestet und dann aus öffentlich zugängliche Systeme. Und habe jetzt lustigerweise gestern die Präsentation fast fertig gebaut und habe dann mal bei ChatGPT einfach rein, was ist die Minijobgrenze? Ja, und dann gibt er mir immer noch 520 Euro aus und die ist halt seit Monaten nicht mehr bei 520 Euro. Die Frage ist natürlich, so ein öffentlich zugängliches System, was sich irgendwie von so alten Blogbeiträgen ernährt, ob das dann so gut ist. Ja, aber gut. Ja, die Frage ist eben, bei so Sachen, die wirklich ins Detail gehen, ob da nicht irgendwie auch so geschlossene Systeme besser sind. Ich habe es dann in so eine KI reingegeben von meinem ehemaligen Arbeitgeber, wo man munkelt, dass fähige Leute die Inhalte gepflegt haben, räusper. Und da war es dann komplett richtig. Ja, da muss man schon manchmal auch so ein bisschen aufpassen, wo man es eingibt. Aber andererseits, so selbst wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht so, noch nicht top optimal, da ich denke mir halt immer, du musst es ja immer sehen, was macht jemand, der das nicht nutzt. Ja, ist es dann vielleicht besser, da ist vielleicht ein kleiner Hänger drin, was weiß ich, bei den Zahlen oder so, wie dass er das komplett dann selbst macht. Ja, wenn ich so Freestyle jetzt, keine Ahnung, jetzt haben wir einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung als Beispiel, wenn ich das so Freestyle so mir selber zusammendenke, obwohl ich noch nie was drüber gehört habe, dann vielleicht doch lieber KI und selbst wenn die KI da einen Fehler einbaut, ist es vermutlich immer noch 80% besser, wie wenn ich selbst ohne jeglichen Plan und ohne Googlen und ohne KI ausfülle, aber gut.
Naja, da geht es ja eigentlich schon los, ne? Da wird man sich ja in Deutschland niemals durchringen können, irgendein Tool zu nutzen, was jetzt aus den USA kommt, ne? Ich habe gelesen hier, gibt ja aus Deutschland dieses DeepL, was eben bei Übersetzungen so gut ist, was jetzt vielleicht auch vordringen will in Richtung Chatbot oder so. Oder man erhofft es sich vielleicht, dass man hier auch so ein bisschen noch so einen Anbieter hat, der da vielleicht mitwirken kann. Vielleicht, wenn es da hier nochmal ein Tool gibt, was das kann, dann könnte man ja da mal drüber nachdenken. Ne? Ich glaube, war das nicht so bei der Corona-Warn-App, war es SAP und Telekom oder so, die das entwickelt haben, was dann auch viel teurer wurde als gedacht. Ich glaube, da müssen dann vielleicht auch mal neue Anbieter her, die da irgendwie nicht so alt eingesessen sind, keine Ahnung. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwann so ein KI-Chatbot, Elster, wer weiß.
Ja, was gibt's noch Neues? Wir haben die unentgeltliche Hilfeleistung, haben wir angesprochen, ja, dass man künftig auch die Freundin und den Freund unterstützen darf. Was aus meiner Sicht ja auch gut ist, du hast es ja schon angesprochen, Tax-Law-Clinics haben wir auch schon besprochen. Ja, das ist aus meiner Sicht eh unproblematisch, weil am Ende ist, Professor, Steuerberater, was auch immer, dabei. Und dann, glaube der Hauptpunkt ist ja, was auch viel diskutiert wurde, habe ich bei LinkedIn gesehen, was bei vielen Steuerberatern schon so der Fokus war, dass sich so Private Equity Gesellschaften probieren, in den deutschen Steuerberatungsmarkt über Umwege, über das europäische Umland einzukaufen. Ich bin jetzt da nicht so krass im Thema drin, probiere es jetzt mal zusammenzufassen, aber korrigiere mich da gerne, Christian. Wenn ich jetzt im europäischen Ausland eine Steuerberatungsgesellschaft habe, dann kann ich mich mit dieser beteiligen, auch an deutschen Steuerberatungsgesellschaften, wegen der Niederlassungsfreiheit. Und das soll meines Wissens jetzt geschlossen werden, diese Lücke, dass man sich eben nicht mehr über ausländische Gesellschaften an deutschen Gesellschaften beteiligen kann.
Ja, genau. Und da gab es auch ein Urteil zu der Frage, wie ist es eigentlich bei Anwaltskanzleien? Ist das eigentlich okay? Also verstößt das gegen das EU-Recht, dass man eben in Deutschland sagt, nee, du musst schon hier diese ganzen Voraussetzungen der deutschen Gesetze erfüllen, was natürlich dann gegebenenfalls ausländische Gesellschaften ausschließt. Und da wurde eben geurteilt, das ist so in Ordnung, ja. Und das lässt sich natürlich dann auch sehr gut auf die Steuerkanzleien übertragen. Und da hatte dann die Steuerberaterkammer, die Bundessteuerberaterkammer gleich gesagt, liebes Bundesministerium der Finanzen, ihr müsst da was machen, das kann ja nicht sein, dass hier die Private Equity Firmen jetzt hier Steuerkanzleien aufkaufen und dann hier das schöne Berufsbild kaputt machen. Und also da wird jetzt in dem Referentenentwurf gar nicht so viel von gesprochen, aber da ist eine Vorschrift drin, die letztendlich sagt, der eine deutsche Steuerberatungsgesellschaft besitzt, muss auch die Anforderungen einer deutschen Steuerberatungsgesellschaft erfüllen. Daraus, also ich vermute, dass es darum geht, ne, dass man dann sagen will, naja, dann geht's halt nicht, dass der Inhaber der Anteile am Ende irgendwie ein Private Equity Fonds ist oder so, sondern das muss halt dann auch ein deutscher Steuerberater oder ein Steuerberater sein, der das Berufsbild erfüllt. So viel wird da gar nicht im Referentenentwurf dazu gesagt, aber meines Erachtens will man das, glaube ich, damit erreichen. Und ist am Ende so ein bisschen die ähnliche Frage, die wir gerade hatten, Fabian. Ne? Ist ja so, als Steuerberater kannst du auch sagen, ja, wirst du irgendwann von Google ersetzt oder die dann deine Arbeit machen oder von irgendeinem Chatbot oder brauchst du jetzt eben ganz viel Geld in der Branche, damit das überhaupt funktioniert, damit du wettbewerbsfähig bleibst? Bin mir da unsicher, ne? Es gibt ja schon so ein paar Spieler im Markt. Ich habe für mich das mal so entschieden, dass ich gesagt habe, na gut, ist ja eigentlich gut für mich, wenn es so viel Private Equity finanzierte Steuerkanzleien gibt, da habe ich es ja leichter, weil der Wettbewerb schlechter wird. Weil ich natürlich sage, dann gibt es halt ganz viele, die nur noch für die Tasche anderer arbeiten, dann habe ich es ja leichter hier als inhabergeführte Kanzlei richtig Gas zu geben. Das war zumindest so meine Einordnung des Ganzen. Also ich scheue mich da nicht vor dem Wettbewerb, finde es aber auch okay, wenn man jetzt sagt, das will man nicht. Und wenn, dann ist es vielleicht auch gut, einfach zu sagen, ja, warum muss das über irgendwie 5 Umwege über ein paar Länder gehen? Also entweder man erlaubt es oder man erlaubt es halt nicht. Vielleicht könnte das ja doch eine ganz gute Einordnung sein.
Ja, was gibt's sonst noch Neues, Christian?
Ja, eine Sache. Du wirst dich jetzt vielleicht wundern, aber das ist hier der richtige Kracher. Damit spart man nämlich 12 Millionen Euro der Wirtschaft im Jahr. Zumindest hier nach den Berechnungen. Und tatsächlich hat mir das auch ein kleines Schmunzeln aufs Gesicht gebracht, als ich das gesehen habe, weil tatsächlich vor vielen Jahren, mittlerweile vielleicht sogar schon Jahrzehnten, ich weiß gar nicht, haben wir tatsächlich als Steuerkanzlei mal unsere Zulassung verloren. Deswegen.
Oh. Ja.
Ja, das war also ganz schön hart und zwar, wobei eigentlich nicht, ich kann ja gleich so ein bisschen das auflösen. Du darfst als Steuerkanzlei einen Standort haben und musst natürlich dann einen Steuerberater haben, der diesen leitet. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe noch einen anderen Standort und ich als Steuerberater leite den auch, dann musst du halt in dem Nahbereich sein. Also das heißt, Fabian, ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache bei dir in Frankfurt noch einen Standort auf und ich komme vielleicht irgendwie alle 2 Wochen mal 3 Tage vorbei und gucke, dass alles läuft, mache da die Termine und den Rest mache ich remote, dann geht das nicht, weil die Bedingung ist, du musst als Person 50 Kilometer oder 1 Stunde Fahrzeit im sogenannten Nahbereich sein. Ja, das heißt, ich könnte jetzt hier zwischen Halle und Leipzig beispielsweise verschiedenste Kanzleien eröffnen, hier wo ich wohne, ja, und wir waren ja schon immer, also ich kann mal kurz ausholen, ja, steuerberaten.de und wir sind ja die erste Steuerkanzlei in Deutschland gewesen und wir hatten damals ein ziemlich visionären Gründer, der eben gesagt hat, naja, wir machen das online, wir sind von Anfang an remote und nur digital. Ist ja Quatsch hier mit diesem Nahbereich, ne? Ich fahre irgendwie einmal die Woche zu meinem anderen Standort und das ist mir doch völlig egal, ob das in meinem Nahbereich ist. Und hat eben, und das haben auch Anwälte damals bestätigt, haben eben gesagt, naja, so richtig unsere aktuelle Regelung, die wir da eben gerade haben, passt eigentlich auch nicht so zum EU-Recht und das kann eigentlich nicht haltbar sein. Und die Kammer musste sich natürlich da ans Gesetz halten und hat dann eben da ein bisschen dagegen agiert. Und wir wollten das erst richtig weit treiben und eben sagen, nee, also das ziehen wir durch und das wollen wir ausgeurteilt haben, bis das eben klar ist, dass die Regelung unzulässig ist, die so im Gesetz steht. Aber letztlich haben wir uns dann doch vorher dazu entschieden, das nicht weiter zu verfolgen und haben eben dann an den Standorten, also hatten wir eh schon Steuerberater, haben die eben dann auch entsprechend als Niederlassungsleiter erklärt und damit war die Sache erledigt. Aber das ist natürlich lustig, oder was heißt lustig, aber für mich natürlich ein bisschen genugtuend, dass das jetzt endgültig auch im Gesetz fällt. Das heißt, jetzt muss man nicht mehr dann oder zukünftig, wenn das so kommt, muss man nicht mehr auf den Nahbereich eingehen, sondern du kannst eben als Steuerberater auch beispielsweise eine Kanzlei in Berlin, eine in München haben und kannst eben das Remote steuern und dann eben dann hinfahren, wenn es dir passt und musst jetzt nicht innerhalb von einer Stunde dort sein. Das ist natürlich sehr liberal jetzt dann, ne? Und eigentlich ganz
gut. Ja, und auch sinnvoll. Ich meine, wer fährt noch rum? Ich meine, die Daten werden ja meistens auch digital hin und her geschickt. Und Christian, du kannst die Rechnung höher machen ab dem 1. Juli.
Ja, das darf natürlich nicht fehlen, ne? Tatsächlich steigt die Steuerberatervergütungsverordnung um 6%, ja, die Preise bei Buchhaltung und Jahresabschluss und Lohnbuchhaltung sogar um 9%. Haben sich natürlich alle gefreut und die Steuerberaterkammern haben natürlich alle gesagt, das ist ja überfällig und am liebsten noch mehr, weil Inflation und so. Ich meine, das stimmt schon, ja, die Gehälter sind sicherlich nochmal deutlich mehr gestiegen in den letzten Jahren als das jetzt hier. Ich sehe es auch so, man hat natürlich andererseits, haben wir auch gerade schon gesagt, bei KI so einen gewissen Effizienzgewinn hat man, denke ich, schon auch in der Steuerberatung bei dem, was man macht. Darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz finde ich es voll okay, dass jetzt diese Gebührensteigerung kommt. Ich glaube, der Trend geht aber auch dahin, dass man so eigene Preisfindungen macht, ne? Also, dass man vielleicht mit Pauschalpreisen arbeitet oder wir machen das so, wir haben da so sogenannte Komplexitätsfaktoren. Wenn eben alles möglichst automatisiert ist, ist es halt ein bisschen günstiger, als wenn eben das super komplex ist, du in 25 verschiedene Systeme hast, die alle sehr schwierig zu verwalten sind, in so und so vielen Ländern Lager und Waren hast, dann ist das eine andere Geschichte, als wenn du eben ja ganz einfach alles nur in einem Land hast zum Beispiel. Aber das, ja, kann man, glaube ich, wissen, dass vielleicht der Steuerberater die Preise erhöht zum 1.1.26.
Ja, da werden die Multimillionäre nicht glücklich sein, aber wahrscheinlich noch glücklicher als über die geplanten Steuererhöhungen von unserem Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Der hat es ja nochmal bestätigt, dass er da die Pläne hat, ja, die Lücken im Haushalt zu stopfen und hat aber nochmal klargestellt, nachdem es herbe Kritik gab, dass es nur in Anführungszeichen um Multimillionäre und Milliardäre geht. Was meinst du, Christian? Kommt die Vermögensteuer wieder? Die ruht ja seit 1997. Ich habe mir da neulich auch mal Gedanken drüber gemacht und habe da lustigerweise mal auch eine KI gefragt und die hat eine schlaue Antwort geliefert, muss ich sagen, die aus meiner Sicht auch sinnvoll ist. Und zwar hat sie gemeint, in Bezug auf die Vermögensteuer, müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen, die ausgesetzt wurde durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, weil unterschiedliche Vermögenswerte unterschiedlich beurteilt wurden, insbesondere da die Immobilien, weil sie eben zu alte Werte hatten. Jetzt gab es ja die Grundsteuerreform und die KI hat gemeint, also man könnte die Vermögensteuer wieder reaktivieren, wenn natürlich diese Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht eingehalten werden und wenn das Bundesmodell greifen würde, ja, für alle Bundesländer, wenn man eine einheitliche Bewertungsbasis hat, dann könnte man die Vermögensteuer wieder reaktivieren. Christian, glaubst du dran? Kommt eine Vermögensteuer, kommt eine Verschärfung der Erbschaftssteuer? Wird der Spitzensteuersatz nochmal nach oben gezogen, zumindest was die Prozentzahlen angeht? Oder was glaubst du? Kommen Steuererhöhungen? Muss man fliehen, Christian?
Ich weiß überhaupt nicht, was der Quatsch soll. Also, ich meine, guck mal, da wird jetzt geredet, es geht nur um Multimillionäre und Milliardäre. So, und jetzt stellst du natürlich die Frage, um welche Steuer geht es eigentlich? Geht es jetzt um die Einkommensteuer? Dann will man vielleicht jetzt sagen, ne, der aktuelle Reichensteuersatz ist ja bei 45% plus Soli bist du bei 47,5%. Der geht los bei, du weißt es wahrscheinlich auswendig, irgendwas 250.000, 60.000 Euro Einkommen. Und jetzt sagt man, okay, die Multimillionäre, also offensichtlich, ja, wenn du jetzt irgendwie 2 Millionen Euro Einkommen hast, dann musst du vielleicht dann 55% zahlen, so könnte ja so eine Idee sein, aber da muss man sich natürlich mal durchrechnen, wie viel Milliarden Euro kommen denn da zusätzlich rein, weil ja dieser, hat mir ja beim letzten Mal auch gesagt, dieser oberste Teil der Einkommenszahler, die zahlen ja jetzt schon, ne? Ich glaube, die obersten 25% zahlen 50% der Einkommensteuer. Das heißt, irgendwie quetschst du da jetzt vielleicht noch ein paar Milliarden Euro mehr raus. Ja, die Haushaltslücke liegt ja bei 30 Milliarden. Manche sagen, die steigt sogar auf 130 Milliarden Euro an. Also du kannst es jetzt irgendwie machen und dann ist deine Haushaltslücke auch nicht gedeckt und vielleicht irgendein Arzt oder so, der jetzt oder irgendein großer DAX-Vorstand, der zahlt dann halt die Steuer mehr, weil er Angestellter ist, aber viele werden ja dann das irgendwie auch umgehen und versuchen, also auch mit Hilfe von Steuerberatern da eben vielleicht diese Steuer nicht mehr, also dieses hohe Einkommen dann nicht mehr zu zahlen, weil man es vielleicht doch länger in der GmbH lässt, weil man vielleicht irgendwie Assets anschafft, die man, mit denen man Verlusten macht, die man dann dagegen rechnen kann. Ja, der Rainer Zietelmann, der mal bei uns im Podcast war, der hat mal gesagt, naja, wir hatten ja schon mal so einen hohen Steuersatz, 55%, hat ja eh bloß keiner gezahlt, weil alle dann eben entsprechend dagegen gesteuert haben. Also ich glaube, das ist nicht der große Wurf, ja. Und was mir auch fehlt, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir fehlt irgendwie so der Business Case, wenn man jetzt die Steuern erhöht, um die Haushaltslücke zu schließen. Was willst du denn machen, um die Haushaltslücke dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht nochmal so hochkommen zu lassen, also oder so aufklaffen zu lassen? Jetzt geht es ja hier gerade um Verteidigung und so, ne? Aber dann kommt ja irgendwann auch der Schuldendienst hinzu, die Zinsen, die gezahlt werden müssen. Wo ist denn da jetzt der Business Case für das Land Deutschland, wo man sagt, wir nehmen jetzt einmal mehr Steuern ein? Meinetwegen, ich glaube, da könnten sich auch viele Unternehmer mit anfreunden, wenn man denn wüsste, dafür machen wir diese, jene Sozialreform, wo man dann weiß, okay, in den nächsten Jahrzehnten läuft die Maschine hier weiter, ne? Und ich glaube, das vermissen halt alle. Und deswegen haben da, glaube ich, die wenigsten wirklich Verständnis für solche blöden Vorschläge. Ist zumindest jetzt mein Eindruck aus der Unternehmerwelt, weil einfach keine Idee da ist, was man sinnvoll mit dem Geld macht, außer eine Lücke zu stopfen und irgendwie, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das jetzt mal und dann dafür versprechen wir euch, die Staatsquote geht meinetwegen auf 35% runter von 50, ja, wir machen dann eben, überlassen mehr wieder der Wirtschaft und dem Wettbewerb und ihr Unternehmer könnt das viel besser entscheiden als wir Staat, das ist dann der Deal, ne, wenn irgendwie sowas wäre, dann glaube ich, wäre das völlig okay, dass alle Unternehmer sagen würden, alles klar, wir können das Ziel erkennen, wir sind dabei, aber das ist ja nicht da, ja, und genauso sieht es ja auch bei der Vermögenssteuer aus. Ich glaube, wenn die Vermögenssteuer kommt mit 2% pro Jahr, bin ich der Erste, der eine Werbung schaltet, der sagt, komm, dann zahl lieber jetzt einmal 30% und verschaffe dein Vermögen nach Liechtenstein, damit du dann hier weg bist, weil das wird ja nicht besser, ja, solange dieser Plan für die Zukunft nicht da ist. Und das, also insofern bin ich da äußerst skeptisch. Ich glaube,
das größte Problem sind tatsächlich die Sozialversicherung, insbesondere Kranken- und Pflege, als auch die Rentenversicherung, genau, die ja schon massiv subventioniert werden. Ja, 100 Milliarden Euro in die Rentenversicherung. Da soll ja die Frau Baas jetzt eine Sozialstaatskommission einrichten, die eben zu solchen Sachen, auch wie Bürgergeld, Wohngeld etc. pp., da Reformvorschläge erarbeiten soll. Ich befürchte halt, da die Rentner und Rentnerinnen, vor allem eben bei der CDU, CSU, aber auch bei der SPD halt auch eine maßgebliche Wählergruppe darstellen, dass man da, wo es eigentlich sinnvoll wäre zu reformieren, insbesondere eben bei der Rente, dass da wenig kommen wird. Und noch ein Satz zum reichen Steuersatz von 45%, der, müsst ihr nochmal nachschauen, aber ich glaube ab 277.000 Euro losgeht. Da war ja dieser unverändert. Also eigentlich gab es da schon eine Steuererhöhung, weil man hat den nicht an die Inflation angepasst. Also man hat schon praktisch den Spitzensteuersatz von 42% und die darunter liegenden Tarifeckwerte angepasst und dann diesen reichen Steuersatz nicht. Der ist immer noch, ich gucke jetzt mal nach, 277.826 Euro, hatte ich es richtig im Kopf, und der wurde eben nicht angepasst und da gab es dann schon so eine indirekte Steuererhöhung. Also eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, gab es da schon eine Steuererhöhung, aber wir leben auf jeden Fall in steuerlich spannenden Zeiten.
Ja, ich hoffe, dass da jetzt ein bisschen Gegenwind gemacht wird. Ne? Gibt ja auch außenpolitisch gerade viel zu tun für die verschiedensten Leute da, die im Fahrersitz sitzen in der Regierung, aber ich glaube, da kann man, also Merz hat ja gesagt, er streitet sich jetzt mit der CDU, ich glaube, das ist mit der SPD, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Schauen wir, was beim Streit rauskommt. Wir streiten hoffentlich nicht und finden für nächste Woche wieder ein Podcast-Thema. Ja, und
bin ich mir sicher.
Dann gibt es nächste Woche wieder Neues aus der Steuerwelt. Christian, hab mich gefreut. und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Mach's gut, tschüss.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.